Ich lese uns den Predigtext, der, wie gesagt, für heute vorgeschlagen ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Da heißt es: Und es begab sich, als er, Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Liebe Gemeinde, Martin Luther hat in einer Predigt zu dieser Geschichte gesagt: Wer anfängt zu glauben und nicht wachsen will, dem wird die Gnade Gottes genommen. Ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, warum das Ende besser ist als der Anfang. Ich hoffe, es klingt nicht zu abstrakt, sondern macht ein bisschen Lust und Laune aufs Zuhören. Die Bibel, die sagt einmal an einer Stelle: Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Nicht nur unser Leben, auch unser Glaubensleben, der Weg Gottes mit einem Menschen. Das ist ein Werden. Das ist ein Prozess, an dessen Ende ein bestimmtes Ziel steht. Dass ein Mensch eines Tages und immer wieder in seinem Leben den Weg zurückfindet, umkehrt zu Jesus, der zu der Erkenntnis kommt, wie auch immer ein Weg von uns verlaufen mag, dass da letztlich die Erkenntnis auf einmal in einem wach wird, was wir gerade gesungen haben. Ich will singen von der Güte Gottes. Da ist letztlich bei allem, was so gewesen sein mag und was noch kommen mag, dass da die Erkenntnis ist da über mir dieser gute Gott, der ein Ziel hat im Leben von mir, der mich zum Heil führen wird. Zum Heil. Dass sein Leben in Ordnung kommt, mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen, vor Gott. Und auf diesem Weg kann uns eine Frage helfen, die wir uns stellen. Ich meine, sie ist geradezu eine Lebensfrage, über die sich nachzudenken immer wieder lohnt. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Was hast du, das du nicht von Gott bekommen hast? Am Anfang, da stehen 10 Männer von Ferne. Nicht nur Ferne von Jesus, sondern fern von allem, vom Leben, von der Gesellschaft, von ihren Mitmenschen. Sie hatten die schreckliche Hautkrankheit Lepra. Im fortgeschrittenen Stadium entstellt diese Krankheit den Körper, weil Haut und Gliedmaßen zerfressen werden. Das deutsche Wort dafür trifft es sehr gut: Aussatz. Es beschreibt sehr anschaulich die Situation von Menschen mit sichtbaren Hautkrankheiten in der Antike. Aus Angst vor Ansteckung und weil sie als Sünder galten, die unrein und von Gott verflucht waren, wurden hautkranke Menschen vom gesellschaftlichen und kultischen Leben ausgeschlossen. Sie wurden ausgesetzt, Aussätzige. In vielen Ländern gilt Lepra, obwohl vollständig heilbar, immer noch als Strafe Gottes. Für uns ist das heute so unbarmherzig, ja. Aber denken wir nochmal daran, ich war da sehr jung, Anfang der 80er Jahre, 1982, als auch in Deutschland die ersten Fälle von HIV bekannt wurden. Wie viele haben da auch von Gottes Strafe geredet? Ich habe das irgendwann gelesen und mitbekommen. Wer da in sich infiziert, ist eine Strafe Gottes. Gott meint es nicht gut mit dir. Corona hat auch unsere Umgangsformen mit Händeschütteln nachhaltig verändert, würde ich mal sagen. Vor Corona sind viele selbstverständlich mit Schnupfen und Husten zur Arbeit gegangen, um Chef und Kollegen nicht im Stich zu lassen. Ich glaube, das sieht heute ein bisschen anders aus. Damals, da mussten Betroffene dann zum Priester gehen, um sich für unrein zu erklären. Es war keine medizinische Diagnose, sondern einfach nur die Entscheidung über den Entschluss, über den Ausschluss aus der sozialen und kultischen Gemeinschaft und auch umgekehrt ab zum Priester, um dann wieder integriert zu werden und aufgenommen werden von der Gesellschaft. Die 10 Aussätzigen, ja, sie wagten es nicht, auf Jesus zuzugehen. Sie waren ganz im Rahmen der Reinheitsgebote damals, aber sie hatten eines gemacht und damit fängt alles an. Sie hatten gehört von Jesus, diesem Meister, bei dem es ja keine aussichtslosen Fälle gibt, ja, der das Blatt wenden kann, nicht nur der Notnagel im Leben, nein, der letzte Strohhalm, der Anker, der letzte Halt, der im Leben nochmal den Bock umstoßen kann, der zum Durchbruch verhilft. Die Jüngeren unter uns, die werden wahrscheinlich von einem Gamechanger sprechen. Steht sogar im Duden. Also von dem her kann man das Wort auch lernen. Da steht eine Person, die die bisher geltenden Regeln und Mechanismen einfach grundlegend verändert. Jesus, der Gamechanger. Und obwohl diese Männer ferne standen, sie klammern sich doch an Jesus. Das ist der Anfang. Voller Verzweiflung einerseits und gleichzeitig voller Hoffnung auf Hilfe. Ich denke da an die vielen Flüchtlinge, die ihr ganzes Hab und Gut einsetzen, um einen der raren Plätze in einem der Schlauchboote zu ergattern, um auf diesen lebensgefährlichen Weg der Mittelmeerroute zu kommen, um einfach nur zu überleben und das rettende Ufer zu erreichen. So viele wie noch nie hier in Deutschland. Was muss da in so einem Leben vorgehen, voller Verzweiflung? Sie alles einsetzen, alles auf eine Karte setzen. Oder wir denken 2 Jahre zurück, Afghanistan. Habt ihr die Bilder im Kopf? Vor 2 Jahren nach der Machtübernahme der Taliban, als Menschen sich noch in letzter Sekunde in Sicherheit bringen wollten, voller Verzweiflung versuchten, sich an das schon abhebende Flugzeug der US Air Force zu klammern, und dann in den Tod stürzten. Und Jesus, er hört diesen Ruf von Menschen, die sich Hilfe suchen, an ihn wenden. Er sieht sie an. Jesus sucht die Begegnung mit den Ausgegrenzten. Er spricht mit ihnen. Er lässt sich berühren und er berührt gerade diejenigen, die als die Unberührbaren gelten. Jesus, er sieht die 10 Aussätzigen. Er bricht ihre Isolation und Ächtung auf und gibt ihnen Ansehen und Würde zurück. Das ist nicht einfach irgendein Auftakt hier. Damit fängt Heilung an. So fängt Jesu heilvolles Handeln an. Er sieht einen Menschen, er nimmt ihn wahr. Er achtet ihn. Er ist nicht außen vor. Und dann passiert das. Jesus fordert die 10 Männer auf, sich auf einen Weg zu machen. Obwohl noch aussätzig, sollten sie den üblichen Gang zum Priester antreten, der, wie gesagt, erforderlich war, nachdem man rein geworden ist und heil geworden ist. Und Jesus hat es nicht zuvor anders gemacht. Die Bibelkundigen unter uns, die wissen vielleicht Bescheid, die Geschichte von dem Aussätzigen. Jesus rührt diesen einen Mann, diesen Menschen nur an, streckt seine Hand aus, sei rein. Kann er das jetzt nicht auch einfach so machen? Jesus lässt sich in kein Schema pressen, in kein Schema F. Und ja, es ist so, dass uns diese Aktion hier voller Zumutung erscheint. Und ich glaube, dass ein Weg des Glaubens, ein Weg mit Gott, immer auch so etwas wie eine Zumutung enthält. Jesus, hier ist es nicht so, er will, dass die 10 sich aufmachen. Und auch hier noch, die 10 Aussätzigen, sie machen sich auf den Weg. Voller Glauben, voller Hoffnung machen sie sich auf den Weg. Sie glauben, dass Jesus Wort hält. Auf Jesu Wort hin machen sie sich auf den Weg, dass Jesus sie heilen will. Und während sie sich erwartungsvoll so anschauen, es geschieht. Ja, geradezu unauffällig, geradezu nebenher geschieht dieses Wunder. Es wird überhaupt nicht beschrieben. Menschen machen sich auf den Weg und dann erleben es Menschen. Schnellen Schrittes, wir stellen es uns vor, eilen sie Richtung Dorf vor dem Haus des Priesters, lassen sie sich nicht abwimmeln, die Ereignisse überschlagen sich, die Dorfbewohner am Anfang noch sehr vorsichtig, um zu sehen, was sich da eigentlich zuträgt, aber ihre Gespräche werden sofort übertönt von den unendlichen Begeisterungsrufen der Geheilten und sie haben nur noch ein Ziel, ab und so schnell wie möglich nach Hause. In ein neues Leben, welche Chancen sich jetzt bieten, welche Freiheiten auf einmal wieder da sind und gewonnen werden. Und ja, ist das nicht allzu menschlich und verständlich? Sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Geht hin, zeigt euch den Priestern. Nicht mehr und nicht weniger. Alle 10 werden geheilt und sie können ein neues Leben beginnen. Ist es nicht so an dieser Stelle, könnte die Geschichte auch schon zu Ende sein. Am Ende werden alle gesund. Was will man mehr, oder? Viele, die offen sind für den Glauben, für den Weg mit Gott, die würden wahrscheinlich sagen, an dieser Stelle wäre für mich Abschluss. Glaube lohnt sich. Glaube hat sich ausgezahlt. Ich habe geglaubt, ich habe vertraut und ich habe das bekommen, wonach ich so sehr geschrien habe und gelächzt habe. Am vergangenen Freitag habe ich ihn wieder gehört, den Spruch, wie wir ihn so oft hören in unserer Zeit. Hauptsache gesund. Ich war im Training der alten Herren beim FV Löchgau und ich hatte in dieser Woche unauffällige Nachsorge, also ein negatives Ergebnis ausgestattet bekommen, was in diesem Fall sehr positiv ist. Und ich hatte deswegen Freibier für alle gemacht. Und eine erste Reaktion, viel wurde nicht gesagt. Also Männer reden dann nicht so viel. Aber einer hat gesagt, ja, ist ja klar, Carsten, Hauptsache gesund. Und ich wollte zuerst sofort darauf einsteigen, vielleicht auch in eine theologische, anregende Diskussion. Aber ich war dann ja beim Zapfen beschäftigt, ich habe dann nichts gesagt und ich habe mir dann später überlegt, denk mal zurück, 5 Jahre, jetzt ist so ungefähr, es werden 5 Jahre so eine Schallgrenze bei Krebserkrankungen. Denk mal zurück, Carsten. Wie sehr hast du gerungen? Wie sehr hast du gekämpft, um einfach nur dieses Leben zu behalten? Ja, ja, Hauptsache gesund, das ist nicht ganz falsch. Wer von uns kann das nicht nachvollziehen? Wir alle wünschen es uns und auch den anderen, gesund zu sein, zu bleiben. Das ist wichtig, das ist auch richtig, wenn der Wunsch in aller Regel und immer wieder auf Geburtstagsglückwunschkarten zum Ausdruck gebracht wird. Wenn wir krank sind, dann tun wir alles, um gesund zu werden, um dass sich Gesundheit wieder einstellt. Ja, und es ist Gottes Geschenk an uns. Es ist sein Wille, dass wir Gesundheit bewahren und behüten, dass wir unsere Leiber und Seelen pflegen und es aus Gottes Hand immer wieder nehmen. Es ist so wunderbar, dass uns die Möglichkeiten der modernen Medizin offenstehen. Das sind Gaben Gottes. Als ich mal operiert worden bin, da habe ich ihn gesehen, diesen wahnsinnigen Da Vinci-Roboter, OP-Roboter. Ein Wunderwerk der Technik, was keine menschliche OP-Hand irgendwie schafft. Dieser Da Vinci, der kriegt das hin, der macht die Leute wieder frisch, der macht die Leute wieder fit. Was für ein Wunder. Alle 10 sind unterwegs rein geworden. Da könnte man aufhören und Halleluja rufen. Aber dann geht's weiter. Der Weg Gottes mit ihnen war noch nicht am Ziel. Auch unser Weg, Gottes Weg mit uns, ist dann noch nicht am Ziel. Einer aber unter ihnen sah, dass er gesund geworden war. Das ist hier eine sehr interessante Formulierung. Einer, der wird nicht nur rein. Gesund, dieses Verb, das heißt im übertragenen Sinne, im Griechischen meint das, dass jemand erkennt, dass hier Gott am Handeln ist in meinem Leben. Das meint gesund. Das Wort gesund ist reserviert für Gott und sein Handeln. Alle werden rein. Einer erkennt, Mensch, ich kann darin nur Gottes Handeln sehen und seine Güte. Ich bin gesund geworden. Und dieser eine, ausgerechnet der Einzige, der dankt, es ist ein Samariter, ein Ausländer, ein Nicht-Israelit, genau der, der naturgemäß Jesus am wenigsten nahe stand. Gewiss, ja, alle 10 waren fromm, auch die anderen 9, sonst hätten sie nicht voller Glauben Heilung erhofft von Jesus, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Sie haben nicht gedankt, obwohl sie fromm waren, muss ich sagen, weil sie so fromm waren. Die 9, die nicht zurückkehren, um Gott die Ehre zu geben für ihre Heilung, die offenbaren was Zentrales und nicht besonders Lobenswertes in unserer menschlichen Natur. Ja, es gibt so eine gewisse Selbstgefälligkeit, die auch in frommen Menschen steckt. Wie oft haben wir nicht schon die Wohltaten Gottes erlebt? Wie oft wurden wir nicht schon unbemerkt bewahrt? Und wie selbstverständlich erscheint es uns? Auf unserem Kilometerstand im Auto, da steht jetzt die magische Zahl 150.000, über 150.000. Was sagt einem das? Nichts Gutes. Die besten Jahre sind vorbei, auch im Leben eines VW Golf 7. Die Zeit der teuren Reparaturen kommt. Bald muss ein neues Auto gekauft werden. Das ist vielleicht das Erste. Aber dahinter steckt doch was ganz anderes. Wie viel Bewahrung und Schutz auf Autobahnen und Landstraßen haben wir nicht erlebt? Wie viel rumgekommen in der Welt? Was nicht alles gesehen? Es gibt eine 150.000 Kilometer lange Kette von Wohltaten in unserem Leben, von Jugend auf. Was hast du, das du nicht empfangen hast? An was kannst du dich erinnern? Kannst du das auf Gott zurückführen, von dem sie kommen? Dietrich Bonhoeffer hat es mal so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass es nicht einfach nur so wie ein Kind, bitteschön, beim Metzger Danke zu sagen hat für die Leona-Scheibe. Er hat gesagt, 1940, mitten im Krieg, Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Nur zu dem einen dankbaren Samariter sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Den Undankbaren ist trotz Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Den Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrisch, so träge, so müde, so verzagt geworden ist. Manche sind unter uns, die ähnlich Überwältigendes erlebt haben wie der dankbare Samariter, der, als sie aus hoffnungsloser Lage erlöst wurden. Aber wir müssen heute Morgen auch ganz ehrlich diese eine Frage stellen. Was ist denn, wenn das Leben ohne wundersame Erlösung von Krankheit und Krise verläuft? Das muss ja gestellt werden. Die drängt sich ja geradezu auf. Das kann ja nicht sein, dass wir heute ableiten, Jesus hat mit 10 Aussätzigen zu tun, die stehen für die Menschheit. Und Jesus, alle nach Schema F, zack, alle rein. Der eine ist halt dankbar, die anderen gehen trotzdem ihres Weges. 9 von 10 haben ihre Reinigung und Heilung zwar hingenommen, ohne Gott die Ehre zu geben, aber darin ist ja dann doch dieser eine Aussätzige, der den Weg zu Gott gefunden hat. Und zwar aufgrund seiner Heilung. Was ich jetzt sage, das kann ich nur behutsam antasten. Aber viele Menschen, die erkranken, die auch mit ihrer Krankheit leben, mit Gebrechen, die erzählen dann doch auch mitunter, dass sich ihr Leben nicht nur negativ verändert hat, dass sich das Leben eingeschränkt hat, sondern die erzählen auch von einer positiven Wendung in ihrem Leben. Es ist dann wie so ein, fast schon eine Regel, ein Gesetz, es Weizen und Spreu trennt sich unweigerlich im Leben. Alles, was unwesentlich ist, das gerät an den Rand. Alles, was wesentlich ist, das tritt in den Vordergrund. Beziehungen, Freundschaften, auch da Weizen und Spreu, das, was wirklich tragfähig ist, kommt in den Vordergrund, alles, was irgendwie an der Oberfläche gekratzt wird, was nicht tiefer geht, das verschwindet. Freundschaften gehen auch zu Ende, erzählen Menschen. Andere Bezugspersonen, vielleicht sogar der Ehepartner, wird da vielleicht auch mal ganz wichtig. Also eine Frau erzählt mir, die mit ihrem schon seit Jahren mit Krebs kämpft, jahrelang hat sie gesagt, wer ist das eigentlich? Komm auch ohne ihn ganz gut klar. Und mitten in der Krebserkrankung, da sagt sie zu mir, ich liebe meinen Mann mehr als mein Leben. Das musst du dir mal reinziehen. Das hört man nicht oft, auch nicht von frommen Menschen. Ich liebe meinen Mann mehr als mein Leben. Und sie verbringen wahrscheinlich so viel Zeit wie noch nie zuvor. Ich weiß gar nicht, wie oft die in Urlaub gehen. Die Frage, was im Leben zählt, Geld und Konsum, Arbeit, wird auf einmal neu gestellt, auch die Frage nach dem Glauben, viele stellen sie auch in dieser Zeit. Ich glaube, dass hier etwas verborgen liegt, was Jesus meint mit dem Satz zu dem Samariter, dein Glaube hat dir geholfen. Wieder so ein Schlüsselwort. Geholfen meint hier noch wesentlich mehr, hat eine sehr weite Bedeutung. Hilfe, das meint, im Hebräischen würde da stehen, Shalom. Dieser Friede, dieser allumfassende Frieden, wenn man mit sich, mit seinen Mitmenschen und vor allen Dingen mit Gott im Reinen ist. Man ist wieder ein Ganzer. Im umfassenden Sinne, wer mit körperlichen und seelischen Einschränkungen lebt und trotzdem mit Gott im Reinen ist, der ist in einem wesentlichen Sinne, in einem umfassenden Sinne gesund. Dessen Leben ist sinnvoll und wertvoll. Dieser eine Mann hier wurde nicht nur von seiner Hautkrankheit geheilt, er wurde umfassend heil durch die Erkenntnis, dass er letztlich sein Leben verdankt. Ich glaube, dieser eine Aussätzige, der ist eines Tages verstorben. Ja, so wie wir alle. Aber er hat sein Leben zu einem Ziel gebracht. Er warf sich vor Jesus nieder. Alles, was ich bin, was ich hab, ich verdanke es dir. Da ist einer, der Gutes über mein Leben denkt, der mich zum Heil führen will. Einer der großen Hellsichtigen des 20. Jahrhunderts war der Jude Elias Canetti. Oft schwierig als Mensch, teils unerträglich in engen Beziehungen, aber er hatte ein Gespür sondergleichen für das Abgründige. Geradezu mikroskopisch hat er den geheimen Triebkräften der Geschichte und Gesellschaft nachgespürt, die Wurzeln der Gräueltaten bloßgelegt, die auf immer zu uns Deutschen gehört und unsere Epoche brandmarkt. Im Laufe seines Lebens hat Canetti sich von seiner jüdischen Herkunft verabschiedet und leider zu glauben aufgehört. Und trotzdem schrieb er eines Tages in einem seiner Bücher einen denkwürdigen Satz. Er hat gesagt, das Schwerste für den, der an Gott nicht glaubt, dass er niemanden hat, dem er danken kann. Mehr noch als für seine Not braucht man einen Gott für Dank. Das war ein Bekenntnis eines Ungläubigen vielleicht, Gott weiß es. Aber zwischen den Zeilen steht nicht nur die Schwermut dessen, dass er Gott verloren hat. Er bringt hier die Klarsicht auf, dass absolut nichts und niemand an Gottes Stelle treten kann. Keine Erfahrung in unserem Leben, und sei sie noch so großartig, kann das bieten, was Jesus bietet, nämlich ewiges, umfassendes Heil. Und darum hat auch dieser Mann hier sich nicht geweigert, das eigene Verdanktsein zu leugnen. Ich möchte schließen mit einem, wie ich schon mal gesagt habe, Call to Act, einem Aufruf zu handeln, in diesem Fall einfach zu überlegen. Noch einmal die Frage, was hast du, das du nicht empfangen hast im Leben? Was hast du, das du nicht von Gott bekommen hast? Ein Leben wird heil, wenn ein Mensch nicht stehen bleibt, nicht am Anfang und nicht mittendrin, sondern dass er am Ende zurückkehrt zur Quelle des Lebens und sein Leben Gott verdankt, dem Geber aller Gaben. Amen. Gott, du Quelle des Lebens, wir haben allen Grund, dir zu danken. Wir sehen deine Werke, wir erfahren deine Liebe. Und doch nehmen wir vieles gedankenlos hin. Wir leben von deiner Barmherzigkeit und vergessen den Dank. Wir hören deine Zusagen und bleiben doch voller Sorge. Gott, du Quelle des Lebens, befreie uns aus unserer Selbstbezogenheit. Wir bitten dich. Erbarme du dich über uns, wenn wir um uns selbst kreisen und vergessen, dir für das Leben zu danken. Ja, lass uns erkennen, worauf es in unserem Leben wirklich ankommt. Führe uns, damit wir das Vorletzte vom Letzten unterscheiden können. Bewahre uns davor, unser Herz an das Vorletzte zu hängen und dabei die Beziehung zu dir zu verlieren. Schenke uns einen Glauben, der alles von dir erwartet, weil nur du die Quelle des Lebens bist und uns das wahre Leben schenkst. Danke, Herr, dass wir unsere Anliegen und die Not dieser Welt vor dich bringen dürfen. Sei denen nahe, die von Angst umgetrieben werden. Schenke ihnen Geborgenheit im Glauben. Hilf den Menschen, die an einer Krankheit schwer zu tragen haben, und tröste, die um einen geliebten Menschen trauern. Öffne du Türen und Herzen für dein Wort. Wir bitten dich für die Boten des Evangeliums. Schenke ihnen Vollmacht, dich zu bezeugen. Lass junge und alte Menschen bei dir den Sinn des Lebens finden. Und wir bitten dich für unsere friedlose Welt, für all die Schreie, für all die Rufe nach Hilfe, nach Hoffnung. Schenke du den Geist der Versöhnung, weise den Politikern Wege zum Frieden. Hilf uns zum Vertrauen, dass du die ganze Welt und unser kleines Leben in deinen guten Händen hältst und zum Ziel führen willst. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. Wir beten weiter, so wie Jesus es uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam uns erheben, wenn möglich, und Gott um seinen Segen bitten für den Weg, der vor uns liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.